so wesentlich dieses Wort. Die meisten Menschen, die uns umgeben, kennen keine wirkliche Ruhe, keine Herzensruhe. Und auch viele Christen haben keine Herzensruhe. Wir sind getrieben von so vielen Dingen. Und Jesus spricht dieses Wort damals ganz bewusst zu den Israeliten. Sie hatten die 613 Gebote. Und das war eine Last, die sie zu tragen hatten. Sie haben schwer gestöhnt unter dieser Bürde. Und die Pharisäer haben das Volk verflucht, haben gesagt, das Volk hat keine Ahnung vom Gesetz. Sie fühlten sich sowas von kompetent. Sie kannten das Gesetz, aber haben sich nicht danach gerichtet. Sie haben die Leute vollgeladen mit irgendwelchen Vorschriften. Sie selber haben sich nicht mit einem Finger angerührt. Und Jesus kommt in diese Situation und sieht diese Leute, wie sie knechtet sind. Und spricht, komm zu mir. Ich will dich freisetzen von diesem Joch des Gesetzes. Ich will dich frei machen, dass du durchatmen kannst. Es geht nicht mehr darum, alles bis in die kleinsten Kleinigkeiten zu erfüllen. Die Worte, die da im Griechischen stehen, sind sehr interessant. Da heißt es, über das Wort beladen, sind abgespannt, erschöpft, ermattet. Die Verantwortung war so groß, sie konnten die einfach nicht mehr tragen. Der religiöse Geist ist nicht gestorben. Wusstet ihr das? Der pharisäische Geist lebt auch heute noch. Und der religiöse Geist lebt auch heute noch. Und der will dich verrückt machen. Der will dich in den Wahnsinn treiben, sodass du irgendwann nicht mehr weiter kannst. Erschöpft. In der Ecke bist. Und sagst, wie kann Gott mit mir zufrieden sein? Kann er das? Und dann fängst du wieder an, dich aufzurappeln, dich anzustrengen. Und dann geht die Tretmühle wieder los. Und irgendwann bist du wie Paulus, die haben das Wort schon gehört, heute Morgen. Das Gute, das ich tun will, schafft das nicht. Und das Böse setzt sich immer wieder durch. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Zum Glück hört es auch daran nicht auf. Nicht? Dann heißt es aber, Gott sei Dank für Jesus.
Amen.
Halleluja. Er ist die Antwort. Er ist das Zentrum von allem, was wir reden. Es geht um ihn. Es geht nicht um irgendwelche Verordnungen. Es geht auch nicht um irgendwelche Traditionen. Die Leute damals in Israel hatten so viel Tradition. Aber die Traditionen haben kein Leben gebracht. Es geht um Leben. Halleluja. Ich finde dieses Wort so schön. Ruhe geben. An der Pause steht da. Das deutsche Wort Pause ist davon abgeleitet. Jesus möchte, dass du eine Pause hast. Dass du dich ausruhen kannst. Dass du dich entspannen kannst. In seiner Gegenwart. Dass du genießen kannst. Dürfen Christen genießen?
Amen.
Die sollten, nicht? Wer denn sonst? Wer denn sonst? Ist der Gott so Überzeugungstäter? Nicht so Leute, die sagen, die so traurig durch die Gegend sein, laufen und sagen, hier, willst du auch Christ werden? Nein, danke, ich habe schon Probleme genug. Halleluja. Nietzsche hat mal gesagt, wenn die Christen ein bisschen fröhlicher rüberkommen würden, dann würden sie mir leichter fallen. An ihren Erlöser zu glauben. Aber mit so einem Essig getauften Christen, die sind schwer glaubwürdig. Pause, was für eine grandiose Einladung. Mach mal Pause. Aber nicht Coca-Cola, sondern Jesus. Pause bei Jesus. haben wir das nicht alle machen müssen, immer wieder? Einfach abladen, Ruhe empfangen. In einem Psalm steht ein wunderschönes Wort, Psalm 62, Vers 8. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meiner Zuflucht ist in Gott. Also, ich finde das so stark. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Ich ruhe nicht in meiner Anstrengung, in meinem Bemühen, in meinem Tun. Mein Heil ist nicht mehr von dem abhängig, was ich mache. Mein Heil ruht in Jesus. Und weil das so ist, kann ich zur Ruhe kommen. Ich muss mich doch an den geistlichen Puls führen. Das ist übrigens sehr ungesund, weil man dann sich nur um sich selber dreht. So viele Christen sind so introvertiert. Sind nur mit sich selber beschäftigt. Dabei möchte uns Jesus auch freimachen von uns selber. Dass wir, wenn wir noch ein bisschen mehr davon verstehen würden, das wäre so gut. Ein anderes Wort, Jesaja 26, Vers 12. Herr, du wirst uns Frieden schaffen. Frieden geben, denn du hast alle unsere Werke für uns vollbracht. Hört sich das nicht gut an? Du wirst uns Frieden schaffen, denn du hast alle unsere Werke für uns vollbracht. Und das erinnert mich an das Lamm Gottes. Wenn ich das so lese, wie Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt, der meine Strafe, meine Last, all das Schwere meines Lebens auf sich nimmt. Ans Kreuz. Und wenn Jesus sie getragen hat, dann müssen wir sie nicht tragen. Niemand kann zweimal für eine Sache bestraft werden. Das ist ein klares Gesetz, nicht? Und wenn Jesus für unsere Schuld bestraft worden ist, wenn er alles getragen hat, das ganze Gesetz, den ganzen Fluch, all das. Übrigens, wie sagt die Bibel, wenn du das Gesetz halten willst, dann mit 100%. Wenn du den allen versagst, dann hast du total versagt. 99% reichen nicht. Ich habe letztes Mal gefragt, Leute, wie heilig muss man denn sein, um in den Himmel zu kommen? Wie viel Prozent muss man denn gut sein? Ja, das ist die Frage, ne? Wisst ihr, unser Problem ist auch Vermischung. Ein bisschen Altes Testament, ein bisschen Neues Testament. Und dann gibt es so viel Verwirrung. Da kommt ja nie Freude auf. Das Alte Testament lässt dich verzweifeln. Und sehen will ich wohl haben, nicht? Aber nach dem Alten Testament keine Chance. Nee. Und tut du Mose 28, den Rest möchte ich nicht haben. Wenn er das mal liest, den Fluchteil möchte ich nicht haben. Der ist nämlich ganz schön heftig. Er ist doch meine Gerechtigkeit. Das ist so, sagst du vielleicht, kenne ich schon, weiß ich schon alles. Aber es reicht nicht, das zu wissen. Du brauchst eine Offenbarung darüber, was das bedeutet. Dann geschieht nämlich etwas Wunderbares. Du kommst zur Ruhe. Du kommst zur Ruhe. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, was hat er gesagt? Letzte Worte Jesu. Es ist vollbracht. Tetelestai. Tetelestai heißt ins Ziel gekommen. Fertig. Durch. Ich habe die Ziellinie überschritten. Wenn Jesus alles vollbracht hat, wie viel müssen wir denn noch tun? Was meint ihr? Wie viel kann ich zu meinem Heil beitragen? So, mein Lieben, wenn Jesus das ganze Gesetz, all die ganze Last auf sich genommen hat, müssen Christen eigentlich die Sünde unterhalten? Das ist meine Frage. Ne? Müssen Christen die 10 Gebote halten?
Die Frage ist immer, warum?
Eine gute Frage, nicht? Die 10 Gebote gehören auch zum Gesetz. Der alte Bund ist äußerlich. Der neue Bund ist innerlich. Das ist der große Unterschied. In deinem Herzen willst du doch gar nicht mehr. Das Böse, oder? Wollen Christen noch lügen? Wollen Christen morden? Wollen Christen Ehe brechen? Wenn du das noch willst, dann wird Zeit, dass du dich bekehrst. Er gibt einen neuen Geist in unser Herz. Aber wenn du unter das Gesetz zurückgehst, dann kommt der ganze alte Kram wieder. Und dann bist du nachher so am Ende, dass du sagst, das hat sowieso keinen Zweck. Dann fängst du wieder mit den ganzen alten Sachen an. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Feiertagsruhe, eine Sabbatruhe übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Das ist ein merkwürdiges Wort. Ne? Und vorher wird so beschrieben, wenn man das Umfeld so liest, dass viele das nicht geschafft haben. Sie sind nicht zur Ruhe gekommen. Und ich sage dir, es gibt nur einen Ort, wo deine Seele zur Ruhe kommt. Und das ist das Kreuz von Golgatha. Da kommt deine Seele zur Ruhe. Wenn du eine Offenbarung über das Kreuz hast und eine Offenbarung über die Auferstehung Jesu hast, da kommt dein Herz zur Ruhe. Nirgendwo anders. Keine religiöse Anstrengung, keine religiöse Leistung, nichts anderes bringt dein Herz zur Ruhe. Wo kann man denn nicht dahin? Ich glaube, das hat etwas damit zu tun. Wer die Arbeit tut, kriegt die Ehre. Und wenn Jesus alles für uns getan hat, dann bleibt für uns nicht mehr nichts mehr übrig. Und wir sind alle so dahinterher, Anerkennung und Ehre zu bekommen, dass wir lieber den harten Weg gehen. Aber wenn er all unsere Werke vollbracht hat, wer die Arbeit tut, kriegt die Ehre. Aber wenn du dich noch viel anstrengst, musst du mal überprüfen. Für wen arbeitest du? Für ihn oder für dich? Es hat sich manchmal so insgeheim so wieder so ein Leistungsdenken eingeschlichen. Das ist nicht gut. Alles fängt im Reich Gottes mit Ruhe. Alles. Wusstest du, dass es im Alten Testament in den Tempel keine Sitzplätze gab? In der orthodoxen Kirche gibt es das heute nicht. Drei Stunden Gottesdienst, die ganze Zeit muss so stehen. Das ist schon fast eine Strafe. Und im Alten Testament war das so. Und das hatte seinen Grund, weil alles nur vorläufig war. Da konnte sich noch keiner setzen. Es war nur alles vorläufig. Aber als Jesus uns erlöst hat am Kreuz, wissen wir nach dem Epheserbrief, dass wir jetzt mit Christus sitzen im himmlischen Örtern. Stehst du noch oder sitzt du schon? Das ist die Frage. Stehst du noch oder sitzt du schon? Ruhst du schon? Sitzen heißt die Last. Du wirst entlastet. Dein Körper wird entlastet. Ruhst du schon in dem, was Jesus getan hat? Ich habe so ein altes Lied mal, hieß es, auf dem langen Hut meiner Seele, wehte voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Glauben wir das wirklich? Dann gehen wir ein in die Feiertagsruhe. Am Sabbat war Arbeit bei Strafe verboten. Im Alten Testament konntest du, ja, konnte dich das den Kopf kosten, wenn du am Feiertag, wenn du am Sabbat gearbeitet hast. Wir müssen das verstehen. Alles Geistliche, wahrhaft Geistliche, fängt mit Ruhe an. Es ist uns schon in der Schöpfung angelegt. Im Gegensatz zur griechischen Kultur fängt in der jüdischen Kultur der Tag abends an. Es wurde Abend und Tag. Ich finde das so wunderbar. Das ist ein Bild für uns. Es fängt nicht mit Arbeit an. Der Tag fängt mit Ausruhen und Entspannung. Und dann, wenn du genug ausgeruht und entspannt bist, dann kannst du zur Arbeit gehen. Gott hat uns ein wunderbares Bild geschenkt. Aber wir, gerade wir leistungsorientierten Europäer,
Gott ist kein Deutscher.
Zum Glück! Wir meinen das immer, dass wir es besser wissen als er. Aber erstmal gut. Ich glaube, wenn wir das begreifen, dann kommt eine Entspanntheit. Dann können wir wieder anfangen zu lernen. Dann kommt Fröhlichkeit in unser Leben hinein. Das ist so wichtig. Wir wissen ja, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen wir sowieso umsonst. Ne? Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter umsonst. Warum klagt ihr euch den ganzen Tag ab? Heißt das schon im Alten Testament? So viel gibt der Herr den Seinen. Ne? Schlaf. Man kann im Schlaf gesegnet werden. Halleluja. Gut, das ist so wunderbar, was hier eigentlich steht. Warum tun wir uns so schwer damit? Ich glaube, dass dahinter eine Strategie des Bösen steht. Das ist der alte Sklaventreiber. Wenn er uns in unserer Sünde nicht halten kann, dann treibt er uns in Frömmigkeit. Warum gibt es so viele neurotische Christen? So viele Christen, die irgendwann zu deiner Psychiatrie, weil sie die Ruhe des Glaubens nicht verstanden haben. Sie plagen sich noch die ganze Zeit. Sie machen sich noch die ganze Zeit im Kopf darüber. Ist doch mit mir zufrieden oder nicht? Kann dir sagen, in deinem Fleisch, in deiner alten Natur, ist doch nie mit dir zufrieden. Es gibt nur einen Ausweg. Jesus. Jesus, wenn du in dir bist, kannst du abhaken, kannst du vergessen. Aber wenn du in Jesus bist, dann wirst du akzeptiert und angenommen in Gott. Entweder wir sind in Adam oder wir sind in Christus. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Ich habe mich entschieden, ich möchte lieber in Christus sein als in Adam. Gott hat am Kreuz über die alte Schöpfung geurteilt. Und hat gesagt, unverbesserlich, es gibt nur eine Möglichkeit, abschaffen. Ja, das Kreuz ist das Todesurteil für alles humanistische Denken. Gott sagt, hoffnungslos, hoffnungsloser Fall. Der ist nicht mehr zu verbessern, sondern da muss was Neues her. Meine Frage. Hast du schon mal besonders gegen eine Sünde gekämpft, so wie ich? Zusammen mit ein bisschen erzählen und hast du den Sieg gekriegt auf diesen Weg? Je mehr du dich angestrengt hast, umso größer wurde der Berg. Das ist zumindest meine Erfahrung. Es gibt wieder nur einen Ausweg. Jesus ist der Ausweg. Gott hat nur ein Angebot. Gott hat eigentlich nur ein großes Geschenk. Das Geschenk ist Jesus. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat. Unser Problem ist nur, dass wir oft nicht wissen, was wir haben. Und dann meinen wir, wir müssen noch ein bisschen Gott nachhelfen. Ne? Kennst du das auch? Braucht Gott unser Liebewesen? Meint ihr? Braucht Gott das, dass wir jeden Tag mit zusammengebissenen Zähnen unsere drei Kapitel lesen? Nee. Gott braucht unser Liebewesen nicht. Braucht Gott unsere Gebete? Kommt drauf an, was du darunter verstehst. Wenn Gebete für dich so eine Einkaufsliste sind, dann braucht er das nicht. Denn er weiß, was wir brauchen. Bei Gebet geht es vor allen Dingen um Beziehung. Es geht eigentlich alles in der Schrift um Beziehung. Beziehung zu Gott, Beziehung zueinander. Und falsche Beziehungen, die wir nicht haben sollten. Die Strategie des Feindes ist, aus dieser Position wieder herauszukommen. Ich habe mal eine Geschichte gehört. Im Zweiten Weltkrieg, da haben so Heckenschützen. Die Heckenschützen konnten Panzerfahrer nicht erwischen. Die waren ja geschützt durch den Panzer. Aber die haben immer wieder gegen den Panzer geschossen, bis nachher der Panzerfahrer so ärgerlich wurde über die blauen Schüsse, dass er seinen Kopf aus dem Panzer rausgesteckt hat. Ja, und dann war es vorbei. Außer, das ist die Strategie des Bösen. Er will dich immer aus Christus herauslocken. Und dann bist du nicht mehr, dann bist du wieder am Versagen. Geht das alte Dilemma wieder los. In Jeremia 17, Vers 21. Hütet euch bei eurem Leben, dass ihr am Tag des Sabbats keine Last tragt und durch die Tore Jerusalems hereinkommt. Das ist wieder ein alttestamentliches Bild. Sabbat hieß in Israel Feiertag. Alles hatte zur Ruhe. Aber da gab es ein paar fromme Geschäfte noch. Die wollten am Sonntag noch Geschäfte machen. Und hier kommt dieses Wort, Gott sagt, Schluss damit. Das gibt es nicht. Hütet euch, dass da wieder so eine falsche Frömmigkeit sich einschleicht. Gestern habe ich ein bisschen mit jemandem geredet. Und wir haben sogar das ein oder andere gesprochen. Und dann kamen wir dahin, dass irgendwo Gesetzlichkeit uns für eine gewisse Zeit motivieren kann. Wenn du eine harte Predigt hörst, das kann dich wieder für ein paar Tage in Gang setzen. Aber das hilft nicht wirklich, weil nach einer Zeit hast du nur noch überforderte und erschöpfte Leute. Oder spielt Arrogante mit dem Blinzeln, die einfach alles zu decken. Das ist nicht der Weg. Ja, so sagst du jetzt vielleicht, aber es muss doch was passieren. Christen können doch nur nicht tatenlos sein. Christen können doch nicht nur auf dem Sofa sitzen und ruhen. Das kann es doch auch nicht sein. Nee, so ist das auch nicht gemeint. Aber erste Dinge müssen zuerst passieren. Und wenn du den Epheserbrief mal liest, da findest du diese Ordnung. Zuerst werden die Wahrheiten geschrieben, die Grundwahrheiten des Glaubens, wer wir in Christus sind. Und dann geht es um Wandel. Dann sollen wir uns ein bisschen bewegen. Und am Ende geht es dann, wie zu widerstehen, den Bösen. Aber es fängt nicht mit Widerstehen und Wandel an. Und wir können nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Das funktioniert nicht. Manchmal müssen wir zurück zu den ersten Dingen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und mein Herz nehmt. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Jesus hat nichts von sich selbst gelernt. Stellt dir mal eine Firma vor. Da gibt es vielleicht auch so ein paar übereifrige Leute. Und die meinen es gut. Aber die bringen durch ihren Übereifer vielleicht den ganzen Laden durcheinander. Der Chef hat gesagt, lass das so, aber sie meinen in ihrem Eifer, sie müssen alles anders machen. Und am Ende ist es großes Chaos. Vieles hat mit Hören zu tun. Du hast eigentlich nur was zu sagen, wenn du vorher gehört hast. Und übrigens sagt die Bibel nicht, dass wir unsere Werke tun sollen, sondern seine Werke, kam heute Morgen auch schon mal, ne? Seine Werke. Und wenn du in seinen Werken läufst, die von Anbeginn der Welt schon für dich vorbereitet sind, dann ist das keine Last, sondern wird es Freude. Vögel müssen sich nicht besonders anstrengen, um zu fliegen. Ne? Es ist eine Lust, wenn sie fliegen. Und Fische fühlen sich wohl im Wasser. Und wenn du in den Werken Gottes wandelst, die er für dich vorbereitet hat, dann bist du in deinem Element. Es kann auch mal sein, dass es mal ein bisschen schwer wird. Aber du merkst, du wirst getragen. Die Salbung trägt dich, wenn du in den Werken Gottes bist. Wenn du die Dinge alleine machst, dann wird es anstrengend. Oder du weißt, es kann ich leben, nicht, oder? Wenn wir unseren Kopf haben wollen, dann lässt Gott uns laufen. Und dann kriegen wir die Luft von unseren eigenen Leben. Das ist dann halt ganz wirklich die Schnauze voll. Flasche leer. Will ich leer. Und dann sagt er, aber ich habe was für dich zu tun. Aber es ist toll, für Kranke zu leben, wenn wir gesund werden. Schön, nein. Es ist schön, die Werke Jesu zu tun. Es fängt damit an. Das Joch aufnehmen. Ja. Mit Jesus wandern. Das Wort wandern ist ein interessantes Wort. Im Griechischen bedeutet das so viel wie spazieren. Spazieren gehen mit Jesus. Ist doch eigentlich eine schöne Vorstellung. Ne? Spazieren gehen mit Jesus. Nicht schneller als er, aber auch nicht langsamer als er, so Hand in Hand mit Jesus. Ich habe mal so ein Kinderlied, das er manchmal gesungen, Hand in Hand mit Jesus. So hat er sich das eigentlich vorgestellt. Und nebenbei passieren dann wunderbare Dinge. Es gibt ein Wort, das mich sehr begeistert hat. Wer dem Christus anhängt, ist ein Geistlicher. Das heißt, wenn wir so mit Jesus Hand in Hand sind, dann weiß man, wissen manche vielleicht gar nicht mehr, wo Jesus anfängt und wir auch. Und umgekehrt. Wir sind ein Team. Es ist organisch. Er das Haupt und wir ein Teil seines Leibes. Die Dinge geschehen nicht mehr mit einer großen Verbissenheit. Ist dir nichts so schlimmer als voller Verbissenheit? Kennt ihr solche Leute, die mit Bibelfersen andere totschlagen? Aber manchmal sieht man einige Leute auf der Straße, die an einem Traktat 100 Bibelfersen vorstellen. Wenn ich solche Leute treffe, dann sind wir schon irgendwo nicht geheuert. Weil meistens kommt dann die geistliche Keule. Was ist das einfach? Das ist so abschreckend, weil da nichts Normales mehr dabei ist. Gott hat uns nicht als halbflüge Engel geschaffen, sondern als Menschen. Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das war sehr attraktiv. Das war sehr attraktiv, zumindest für einige. Und für die Frauen nicht. Halleluja. Jesus hat sich nicht verändert. Jesus hat nur bei den Frommen die Peitsche ausgeholt. Bei den anderen nicht. Bei den Frommen Geschäfte machen. Bei den anderen nicht. Und ich denke einfach, dass wir das immer mal wieder, ich hoffe, dass es sich immer mal wieder darüber nachdenkt. Du bist geschaffen. In guten Werken zu verwandeln. Und weißt du, was du Gottes Meisterstück ist? Und das ist im Griechischen das Wort Poema. Das heißt, sein Kunststück, sein bestes Gedicht, sein bestes Lied. Kannst du dir das vorstellen, als Gott dich geschaffen hat? Dass er sein bestes Lied über dich gesungen hat? Wow, ich bin sicher. Qualität, made in heaven. Das ist es. Wisst ihr, wenn wir das wissen, wer wir sind, dann machen wir uns auch nicht mehr glücklich. Das ist eigentlich so, was ich auf dem Herzen habe. Wir sehen dich. Schau neu das Kreuz an. Ich habe mich in der letzten Zeit oft mit der, in den letzten Tagen ein bisschen mit der Endzeit beschäftigt. Und in der Endzeit wird von über vielen Verführungen gesprochen. Und ich bin dahin gekommen, das Wichtigste ist Jesus selber. Das Kreuz ist die Kraft, die selig macht. Das Mut und ist das Zentrum von allem. Von ihm und zu ihm und durch ihn sind alle Dinge. Darum ist ihm auch die Ehre in Ewigkeit. Bei all diesen Verführungsdingen geht es darum, dass sie wichtiger werden als Jesus. Weil nichts ist wichtiger als er. Er ist das Zentrum, er ist das Herz der ganzen Geschichte. Und wenn du das Herz wegnimmst, dann bleib nur tot. Ja, ich möchte euch zum Schluss jetzt nochmal diese Einladung. Jesus, eine Einladung. Vielleicht bist du erschöpft. Vielleicht hat dich das ganze Kämpfen müde. Vielleicht bist du schon so lange Christ, dass du keine Freude mehr hast. Ich weiß schon. Man kann dir gar nichts Neues mehr sagen. Alles schon so gewöhnlich, alles so unaufgeregt, da ist keine Leidenschaft, da ist keine Freude, da ist nichts mehr da. Dann nimm doch diese Einladung Jesu an. Komm zu mir. Lad ab all diese religiöse Plackerei. Lad das ab. All diese Verantwortung, die dir zu schwer geworden ist. Die Herrschaft liegt auf deiner Schulter. Bist du nicht froh darüber? Meine Schultern sind auch zu schwach. Aber er hat starke Schultern. Er kann tragen. Und er kann dich auch noch mittragen. Das ist keine Überforderung. Und das ist eine schöne Geschichte gehört. Da kommt so ein kleiner Fisch zu seiner Mama und sagt, Mama, ich habe Angst. Wenn ich zu viel trinke, dass dann nachher nicht mehr genug für andere da ist. Das Meer der Gnade ist groß genug. Du brauchst keine Angst zu haben, dass wenn du nimmst, dass für die anderen nichts mehr überbleibt. Halleluja. Komm zu ihm und ruh dich aus. Und dann hör zu, was er dir sagt. Und ich bin mir sicher, da kommen keine Vorwürfe zu Eis, da kommen keine Schuldzuweisungen, sondern da kommen Worte der Ermutigung, Worte der Bestätigung. Und vielleicht sagt er dir dann auch, wie du Dinge besser machst. Die Dinge effektiver werden. Wusstest du, dass wenn Gott Sünde vergibt, dass er sie vergisst? Das ist eine herrliche Wahrheit, ne? Gott vergisst. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann vergisst er. Und ich glaube, dass manchmal Gott die Nase voll hat. Und unseren Überfall. Hey, jetzt komme ich schon zum 75. Mal mit der gleichen Sache. Und der Herr sagt, du weißt mir nicht, wann 74. Für mich bist du das erste Mal. Ich habe das alles vergessen. Tut mir leid. Gibt eine Geschichte, da kommt ein Prophet zur Gemeinde und sagt, und dir werde ich jetzt etwas Furchtbares sagen. Du hast in deiner Vergangenheit Schreckliches getan und die Gemeinde zittert. Und dann hat er mir dazu. Gott sagt mir gerade, mir fällt das nicht mehr ein. Halleluja! So können wir zur Ruhe kommen. Ich möchte dich heute dazu einladen, dass du wieder Jesus feierst. Feier Jesus. Feier die Erlösung. Und dann wirst du von Freude singen oder tanzen. Nicht weil es Programm ist. Lobpreis machen. Sondern du es aus dem Herzen. Dann hüpfst du vielleicht, nicht weil Christen hüpfen, sondern weil die danach ist, weil du es verstehen hast. Das ganze fromme Zeug, dort ist manchmal Gott zu lieben. Er wird authentische Menschen. Und jetzt zum Heilen ist noch heute. Aber wenn du begreifst, wer Gott ist und wie Gott ist, dann lass das auch raus. Und das wird wieder spannend. Amen. Amen. Dann Amen dazu.
Amen.
Halleluja. Jetzt wollen wir für Befreiung beten. Wenn du merkst, dass da noch eine Peitsche in deinem Rücken ist, wenn du merkst, da ist so ein Treiber in dir, du kommst nie zur Ruhe. Der Treiber heißt, es nicht genug, es reicht nicht, es reicht. Streng dich, gefälligst ein bisschen mehr an. Dann ist die Zeit, ihn zurechtzuweisen und zu sagen, du hast mir überhaupt nichts mehr zu sagen. Du bist nicht mehr mein Chef. Das Gesetz herrscht nicht mehr über mich. Jesus ist mein Herr. Aber wenn du merkst, da läuft was durcheinander bei dir, dann streck dich jetzt nach Befreiung aus. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und dass du dein Volk frei haben willst, ohne Zwänge, auch ohne religiöse Zwänge. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst mit Macht, dass die Wahrheit sich durchsetzt und dass dein Volk ein fröhliches Volk wird. In dem Namen Jesu nehme ich Autorität über alle religiösen Mächte, die versklaven, die Menschen einfach rumlaufen lassen, wie Roboter. In dem Namen Jesu Christi rufe ich Freiheit aus. Freiheit durch den Heiligen Geist. Und ich zerbreche jedes Joch der Knechtschaft in dem Namen Jesu Christi. Und wenn du spürst, dann sag es jetzt. Ich will das Zeug nicht mehr. Ich will das ganze fromme Zeug nicht mehr. Ich will Jesus und das, was er mir gibt. Mach das für dich in aller Bestimmtheit. Du wirst merken, dass was Neues kommt, dass eine neue Leichtigkeit in dir. Jesus, ich danke dir, dass du freisetzt. Danke, Herr, dass du Lasten wegnimmst jetzt. Dass sich so eine Wolke der Schwere und der Depression hebt und geht in dem Namen Jesu. Dass alle Lähmung, die durch Gesetzlichkeit und Überlastung gekommen ist, dass sie verschwindet in dem Namen Jesu Christi. Auch alle Heuchelei und alle Lüge verschwindet in dem Namen Jesu Christi. Gott, ich bete für uns alle, dass das Lachen zukommt. Dass das Lachen zukommt in die Gemeinde. Danke, Herr. Wird das denn Sitzzeug werden? Und wenn du frei bist, dann kannst du deine Arme hochheben und kannst sagen, danke Jesus, du bist mein Erlöser. Mein Heil ruht nicht in meinen Werken, mein Heil ruht in dir. Halleluja. Und er sagt sogar noch mehr, Petrus sagt, mein Heil ist im Himmel aufgebracht. Und da ist es gut, Halleluja. Danke, Herr. Halleluja, bei manchen passiert etwas jetzt gerade. Lasten verschwinden in dem Namen Jesu Christi. Du lässt dich nicht mehr einsperren. Du lässt dich nicht mehr einsperren. Halleluja, danke Herr. Rufe Freiheit aus. Freiheit im Heiligen Geist. In dem Namen Jesu. Danke. Und ich bete, dass du jetzt zu Einzelnen sprichst. Dass jetzt Worte der Ermutigung, Worte der Bestätigung kommen. Rede zu jedem. Ja, wir haben das Privileg, wir sind deine Schafe. Wir können deine Stimme hören. Und jetzt sprich du mir. Vom Kreuz geht ein Strom der Gnade, ist ein Strom der Gnade. Und er wird immer breiter. Ich glaube das. Ich kann das bei jemandem sehen, dass eine Offenbarung über das Kreuz kommt. Und dass von daher ein breiter Strom des Segens ausgeht. Und dass die Ströme des lebendigen Wassers anfangen zu fließen. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann nimm das für dich. Sabine, darf ich mir ein Lied wünschen von dir? Können wir Feiert Jesus spielen? Geht das? Geht nicht?
Ich habe die Lieder nicht.
Hast du nicht da?
Ich würde es gerne machen.
Ich dachte, es wäre gut gepasst, aber dann ist es auch gut. Ja, okay. Das war's von meiner Seite.